1. Lesen wir das miteinander. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Amen. Und heute möchten wir diese Frage angehen. Weißt du, woran Gott gefallen hat? Woran hat Gott gefallen? Was gibt Gott eine Freude? Wir sehen eigentlich in dieser Stelle eine sehr klare Offenbarung. Es steht da im Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und du liest das und dann natürlich entstehen einige Fragen. Zuerst mal ist die Frage, was heißt das, alle Fülle wohnen zu lassen. Und das, was wir heute anschauen möchten, was sagt uns Paulus durch diese wichtige und wunderbare Stelle? Warum hat es Gott gefallen? Was bedeutet das? Und wir haben hier einfach diese zwei Verse. Ich möchte aber mit einem Beispiel starten oder beginnen. Das mache ich oft. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen da hineinzusteigen. Was gefällt dir? Jetzt bitte nicht laut antworten, okay, weil dann haben wir ein Chaos hier. Also die, die mich kennen und schon öfters mit mir gesprochen haben, wissen, was mir gefällt, was meine Vorlieben sind. Und eines, was ich preis dem Herrn sagen kann, ist, es freut mich, es ist ein großes Gefallen, das Wort Gottes zu lernen. Also das gefällt mir sehr, diese Verantwortung und dieses Vorrecht zu tragen. Aber es gibt auch ganz normale irdische Dinge, die mir sehr gut gefallen. Wiener Schnitzel, genau, super. Sie kennt mich. Ich rede schon oft davon. Also mir gefällt Wiener Schnitzel. Also es ist eine richtige, wie bitte? Schmetterlinge. Ja, genau. Und Schmetterlinge, die sind genial. Also die sind echt genial. Also ich liebe Schmetterlinge. Sieht man die schöpferische Kraft und geniale Weisheit unseres Herrn. Also und ist unmöglich, Schmetterlinge durch Evolutionstheorie zu erklären. Unmöglich. Ist einfach unmöglich. Vielleicht versuchen Sie das, aber denk ein bisschen nach. Das geht nicht durch natürliche Selektion. Also es kann nicht sein. Die Dinge kochen da in dieses kleine Chrysalis drin und dann gehen rein als Raupe und dann schlüpfen als ein Schmetterling. Wie soll das jetzt tatsächlich bitte durch natürliche Selektion passieren? Es ist wahnsinnig toll, diese Schmetterlinge. Was gefällt dir? Es gibt verschiedene Dinge, die uns gefallen. Wenn wir das Wort Gefallen betrachten, gibt es zwei Aspekte, das da damit verbunden sein könnte. Das eine wäre zum Beispiel, das gefällt mir insofern, ich betrachte das als positiv und gut. Das gefällt mir so. Es gefällt mir, dass wir ein großes Raum jetzt hier haben und nicht mehr in drei kleine Räume verzettelt sozusagen uns treffen müssen. Ich finde das wunderschön. Das Gefallen kann man auch etwas sagen, dass es gibt mir eine innerliche emotionale Freude. Es ist ein kleiner Unterschied, aber auch ein Unterschied. Gefallen ist etwas, das positiv ist, aber durch und durch. Wenn uns etwas gefällt, dann sagen wir damit, ich finde, das ist positiv gut und ich habe eine Freude daran. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich möchte, dass es so bleibt und so ist. Das ist Gefallen. Also wenn ich kein Gefallen an etwas habe, dann finde ich, das ist schlecht. Ich will nicht, dass es so ist. Mir wäre es am liebsten, dass es anders wäre. Das ist nicht gut. Ich habe Gefallen an Schnitzel, das ist stimmt. Aber ich glaube, jeder, der hier ein Vater ist oder eine Mutter, weiß, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen irdische Dinge wie Schnitzel und Familie. Ich glaube, ihr könntet euch das auch gut vorstellen, dass ich Gefallen habe an meiner Familie, an meiner Kinder. Wir alle als Eltern haben Gefallen an unsere Kinder und wünschen uns, dass unsere Kinder auch in der Wahrheit wandeln und dass sie auch den Herrn Jesus persönlich kennenlernen und dass sie auch tatsächlich ein Leben ihm zur Ehre führen, nicht weil das für uns unsere Ewigkeit ändert, sondern weil es für unsere Kinder am besten ist. Und wir wissen, das ist für die Kinder das, was sie tatsächlich brauchen. Ich habe zwei ältere Söhne. Manche von euch kennen sie noch nicht, also Caleb und Lucas. Die sind, also Caleb ist 21 und ich kann es nicht fassen, aber in Jänner wird er 22 sein. Und der Lucas wird bald im Dezember 20 sein. Und damit zeige ich natürlich mein Alter ein bisschen. Meine zwei ältesten Kinder sind nimmer mehr so jung und klein. Ich kann mich noch zurückerinnern, als der Caleb so gerne mit Thomas der kleine Lokomotive gespielt hat. Kennt ihr Thomas? Genial. Also das sind gute Geschichten. Übrigens wurde von einem Pfarrer in England geschrieben und sind eigentlich darauf fokussiert, Werte zu vermitteln und machen das richtig gut. Gute Werte, also biblische Werte zu vermitteln. Thomas der kleine Lokomotive. Jetzt ist er 22. Er spielt nicht mehr mit Claude Thomas, der kleine Lokomotive. Aber natürlich, wenn er zurückdenkt, hat er noch Gefallen daran. Woran habe ich Gefallen? Dass mein Sohn mit Thomas der kleine Lokomotive spielt? Nein, das ist nicht so. Sondern dass er glücklich ist. Dass er Freude hat. Und jetzt, er ist so weit weg. Was macht mich Freude? Wenn ich höre, sie gehen weiter mit dem Herrn. Das gefällt mir. Oder, was gefällt mir? Es gefällt mir, wenn ich sehe und höre, andere Menschen, die ich gar nicht kenne, zeigen und üben eine Hilfeleistung oder geben eine Hilfeleistung zu meinen Söhnen. Sie schätzen auch meine Kinder. Und das natürlich gefällt mir auch. Dass sie dorthin gehen und dass Menschen dort sie nicht misshandeln. Sollte ein Vater Gefallen daran haben, dass seine Kinder, sie sind jetzt in den Vereinigten Staaten und studieren an einer Uni dort, und dann hört ein Vater, ja, da gibt's lauter Mobbing da in der Schule, die ganzen anderen Leute gehen einfach ganz böse mit denen um. Würde das ein Papa gefallen? Der würde sofort sagen, was ist da los, was kann ich unternehmen, was kann ich tun? Aber dann hört man, ja, eigentlich werden sie respektiert, eigentlich werden sie dort auch geliebt und geholfen und andere Geschwister im Herrn schauen auch auf ihre Bedürfnisse und dass sie das bekommen, was sie brauchen. Das gefällt einem Vater. Das ist eine Bindung da zwischen Vater und Sohn. Woher kommt das? Woher kommt das? Schmetterlinge haben das nicht. Nicht mal Affen in der gleichen Art und Weise haben das. Warum haben wir Menschen diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, unsere Kinder zu lieben? Sogar so zu lieben, dass wir in der Lage sind, manchmal schwierige Dinge zu tun, dass wir wissen, halt für die Kinder das Beste sind. Woher kommt das? Das ist eine Auswirkung, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir sind keine Tiere wie Affen. Wir sind Geschöpfe, die im Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und hier ist die Frage, wie steht der Vater zu seinem Sohn, unser himmlischer Vater? Und die Antwort darauf ist, da siehst du Liebe pur. Und hier heute, die Stelle, die wir haben, sagt uns, es gefiel Gott. Gott ist eigentlich, es bezieht sich auf den Vers, den wir früher haben, die wir gesehen haben, wo er den Vater dankt. Ich glaube, das ist dann in Vers 12, in dem ihr dem Vater Dank sagt. Und dann steht, und es gefiel Gott, es gefiel ihm. Das Wort Gott, vielleicht siehst du das auch in eurer Übersetzung, ist in Klammern. Das heißt, es ist das Wort Gott kommt nicht in dem griechischen Urtext vor. So, warum steht es da? Das ist eine Hilfe, weil grammatisch gesehen bezieht sich das zurück auf den Vater in Vers 12. Ganz eindeutig. Den Vater hat es gefallen, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Was bedeutet das? Als bevor wir das alle Fülle, schauen wir ein paar andere Stellen an. Unser Sündenfaktor heute heißt, Menschen haben ein falsches Gottesbild immer wieder. Wie oft hörst du das? Ich habe Angst, dass Gott mir mit einem Hammer irgendwie richten wird, wenn ich irgendwas Falsches tue. Oder Gott ist so gemein und so schwer. Wie kann er so viel Leid zulassen? Gott wird für so viele schlimme Dinge eigentlich verantwortlich gemacht, die er gar nicht gemacht hat. Er sündigt nicht und kann auch nicht sündigen. Er ist nicht böse. Was gefällt Gott? Dann sagen andere Leute, ja, aber wenn er so gut wäre, warum schafft er nicht alles, was Leiden ist und was Tod betrifft und was Schmerz? Warum schafft er das nicht weg? Und die Antwort darauf ist, weil er gut ist, schafft er das nicht weg. Es gibt eine richtige Zeit dafür. Wir kommen dazu. Aber Gott ist gut. Und wir sehen das klar und deutlich in dieser Stelle. Wie sehen wir andere Stellen? Lukas 12, Vers 32. Unser Herr Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Du kleine Herdlein. Du kleine Gruppe. Fürchtet euch nicht. Warum? Warum sollen wir keine Angst haben? Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Was steht bevor alle Menschen, die Jesus kennen? Sie werden im Reich Gottes in der Ewigkeit sein. Das Schmerz und alles, was wir heute haben, ist zeitlich begrenzt, hat ein Ablaufdatum. 1. Korinther 1, Vers 21 steht Folgendes. Was hat Gott gefallen? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, da sehen wir wirklich, was in dieser Welt ist. Die gottlose Welt behauptet, so klug und weise zu sein, sagen, unsere Wissenschaft hat bestätigt, dass es gar keinen Gott gibt. Wir sind so weise und wir kennen Gott nicht. Es gibt keinen Gott. Da steht, obwohl sie in seiner Weisheit ihn nicht erkannte, gefiel es Gott. Es hat Gott gefallen, was? Durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Die Torheit der Verkündigung. Bin ich ein Narr, dass ich verkündige? Manche würden sagen, ja, was für ein Idiot, der da vorne steht und sowas behauptet wie, Jesus lebt und Jesus ist Gott und es gibt eine Ewigkeit und es gibt mehr als diese materielle Welt. Das ist ein Idiot, der da vorne steht. Viele Leute würden mich als Idiot und Narr bezeichnen. Und wisst ihr was? Ich kenne mich selbst. Meine eigene Weisheit ist ziemlich bedürftig. Ich bin in meiner eigenen Kraft nicht besonders viel. Aber was ist unsere Verkündigung? Verkünde ich die Ideen von Stern? Habe ich gerade meine Briefe gelesen? Meine Worte verkündigt? Was haben wir gelesen? Was verkündigen wir? Wir verkündigen das Wort Gottes. Es ist die Offenbarung Gottes. Das ist getrennt von meiner Kleinigkeit und hat ganz und gar nur mit dem zu tun, was Gott uns sagt, wer er ist. Dieser herrliche Schöpfer Gott des Universums will, dass du und ich ihn kennen. Es gefiel ihm, dass wir verkündigen und er ruft Menschen dazu auf, sein Wort zu glauben. So einfach ist es. Dieses Buch ist nicht neu. Dieses Buch ist sehr alt. Heute ist so viel, was alt ist, wird so geschätzt. Also die alte chinesische Medizin und die alte dies und jenes. Oh, das ist von den alten Herren. Oh, wie schön. Aber irgendwie, wenn es um das Wort Gottes geht und Jesus, oh ja, das wollen wir nicht. Was? Warum? Weil wir in einer geistlichen Auseinandersetzung stehen. Und in uns, in den verlorenen Menschen, gibt es dieses, ich will meinen Weg gehen. Ich will nicht Gottes Weg hören. Ich will meine Sache tun. Jesus sagt, nein, Gott hat gefallen, euch, kleine Herde, das Reich zu geben. Paulus sagt durch den Heiligen Geist, es gefiel Gott, dass durch die Verkündigung Menschen zum Glauben kommen. Du musst das Wort hören und dann musst du eine Entscheidung treffen. Dann musst du sagen, wie du dazu stehst. Wir haben in den vergangenen Wochen erzählt, wer Jesus Christus ist. Wie stehst du dazu? Was ist deine letzte Antwort darauf? Sagst du in deinem Herzen, das stimmt, ich glaube das, ich folge das nach. Und alles setze ich auf den Spiel für Jesus. Alles. Ich halte nichts zurück, weil er der Herr ist und ihm gebührt die Ehre und sonst gar niemanden. Wir sehen auch eben eine wunderschöne Stelle, wo der Vater selbst dieses Wort verwendet. Hat es eigentlich an zwei verschiedene Begebenheiten für seinen Sohn verwendet. Einmal bei der Taufe und einmal bei der Verklärung. Da kam eine Stimme vom Himmel und es steht, ungefähr hat es so geheißen, so steht es in Lukas 3, in dieser Stelle, eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Woran hat Gott gefallen? Gott hat Folgendes, er zeigt seine Güte durch Jesus. Er hat Gefallen gehabt und immer noch Gefallen, dass Jesus in dieser Welt gekommen ist und dass Jesus der Weg ist für unsere Errettung. Sein Sohn hat Gott gegeben. Das hat ihm Gefallen gegeben. Und das ist, woran er sich freute. Und das war auch ein Teil der innigen Beziehung zwischen Vater und Sohn. Du sagst, wie kann das jetzt sein? Also schauen wir uns das einfach ein bisschen genauer an. Woran hat der Vater gefallen? Erstens, wie wissen wir, dass Gott gut ist? Wie sehen wir das an Jesus? Und erstens, wir sehen hier seine Großzügigkeit. Es gefällt dem Vater, dass sein Sohn Mensch geworden ist. Und du sagst, wo hast du das jetzt aus dieser Stelle? Wir haben es gelesen, Vers 19. Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Was ist eben alle Fülle? Kolosser 2, Vers 9 definiert diese Fülle. Und hier haben wir ein wichtiges Auslegungsprinzip, wenn man mit dem Wort Gottes umgeht. Findest du das gleiche Wort im gleichen Buch, in einem Zusammenhang, das miteinander passt, dann weißt du, an einer Stelle bedeutet es das und an anderer Stelle bedeutet es genauso. Und hier haben wir in Kolosser 2, Vers 9 eine sehr ähnliche Aussage. Da steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle, also in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Fülle Gottes wohnt in Christus leibhaftig. Wann ist das passiert? Wir haben schon in den letzten Wochen gesehen, dass Jesus ewig ist. Er ist ewiger Sohn. Jesus ist nicht damals, als er in Bethlehem geboren wurde, hat er nicht begonnen zu existieren, sondern in dem Zeitpunkt ist was ganz anderes passiert. Wann ist die Fülle Gottes in Jesus leibhaftig erschienen? Bei der Menschwerdung. Damals, als in Bethlehem, als Maria das kleine Baby Jesus auf der Welt gebracht hat. Wir feiern das immer wieder, aber das nennt man die Menschwerdung. Es gefiel Gott, es gefiel dem Vater, dass der Sohn Mensch geworden ist und dass als er Mensch wurde, leibhaftig die Fülle Gottes in ihm war, die Fülle der Gottheit. Er war nicht 70% Gott. Er war nicht 50% Gott und 50% Mensch. Und hier haben wir eine der großen Geheimnisse des Wortes. Dass Jesus, als er Mensch geworden ist, es war eine vollkommene Fusion, 100% Gott, 100% Mensch. Du sagst, das geht mathematisch gar nicht. Richtig. Aber das ist Gott. Es gibt einiges, das Gott kann, das ich auch nicht kann und das ich nicht erklären kann. Und wenn du alles über Gott verstehen musst, dann verlangst du, dass Gott ein ziemlich kleiner Gott sein muss. Es ist nicht unlogisch. Es ist, übersteigt einfach unsere begrenzte Erfahrungen. Es bewegt sich in einer Dimension, die wir nicht kennen. Heißt nicht, dass es nicht stimmt. Es gefiel dem Vater, dass Jesus, dass in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig sein sollte. So was wir hier haben, ist genau das, was in Galater 4, Vers 4 bis 5 steht. Da schreibt Paulus, auch unter Inspiration natürlich, der Geist Gottes schreibt und spricht durch Paulus Folgendes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit war erfüllt, das heißt, es war genau jetzt die richtige Zeit. Und übrigens, bei seinem zweiten Kommen wird es nicht weniger richtig sein. Das wird 100% die richtige Zeit sein. Und er kommt zurück. Das erste Mal, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott, sandte der Vater seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Zur richtigen Zeit sandte der Vater seinen Sohn. Es hat ihm gefallen, Jesus zu schicken. Und als Jesus kam, Philipper 2 sagt, er entäußerte sich selbst und wurde, nahm den Knechtsgestalt an, aber er ist trotzdem völlig Gott. Die Fülle der Gottheit ist in Jesus. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Und dieses Gefallen, diese Beziehung zwischen Jesus und dem Vater, Jesus selbst in seinem Gebet, das er in Johannes 17 vor seiner Kreuzigung gebetet hat, sagt, dass der Vater ihn geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist sogar bevor es ein Universum gegeben hat. Die Liebe ist eine ewige Liebe. Und es hat ihm gefallen, diesen geliebten Sohn mit uns verbinden zu lassen. Dass er einer von uns Menschen. Man könnte es so sagen, der Vater liebte seinen Sohn. Der Vater liebt seine Schöpfung. Der Vater verbindet seinen Sohn mit seiner Schöpfung. Damit die Schöpfung in seinem Sohn Hoffnung, Versöhnung und Frieden haben kann. Ist das gut? Ja. Das ist Güte. Das gefällt Gott. Was für einen Gott haben wir? Ein Gott, der will, dass wir leiden und dass wir verloren gehen? Nein. Wir haben einen Gott, der uns sehr gerne retten will und alles darauf gesetzt hat, alles dafür getan hat, damit du errettet werden kannst aus deiner Sündennot und damit du als Christ in der Fülle des Lebens leben kannst, innerlich frei sein kannst in Christus. Der Herr ist gnädig und der Herr Jesus sagte uns, ich möchte jetzt, dass wir ein Gleichnis von unserem Herrn lesen. Was tut der Vater? Markus 12, dieses Gleichnis kommt in allen drei synoptischen Evangelien vor, Matthäus, Markus und Lukas, mit ganz kleinen Unterschieden. Und noch einmal, diese Unterschiede sind eher mehr ein Beweis dafür, dass diese drei verschiedene Erzählungen echt sind und nicht, also total vertrauenswürdig sind und nicht miteinander abgesprochen. Also wenn du in einem drei verschiedene Augenzeugen in einem Gerichtsprozess einladen würdest und die Augenzeugen stehen auf und dann auf einmal wortwörtlich 1:1 erzählen alle drei Leute 1:1 die gleiche Geschichte mit den gleichen Worten. Du als Richter oder als den Anwalt für den der Verteidiger würdest sagen, da stimmt irgendwas nicht. Die haben das miteinander abgesprochen, das gibt's nicht. Und hier haben wir drei verschiedene Blickwinkel, sagen 1:1 das Gleiche aus. Ein paar Details hier sind vorhanden, ein paar Details hier sind vorhanden, aber 1:1 die gleiche Botschaft, aber nicht ident. Es ist kein Grund, die Bibel anzuzweifeln, sondern vielmehr ein Grund dafür, das Wort Gottes zu vertrauen. Die Botschaft ist gleich und drei verschiedene Autoren bestätigen es. So, was hat diese Bibelstelle? Was ist dieses Gleichnis von unserem Herrn? Wir lesen die Stelle in Markus. Markus 12. Ich möchte es einfach lesen. Und wir fangen mit Vers 1 an. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Hier ist ein reicher Landbesitzer, der baut und macht alles bereit für einen Weinberg. Das ist ein Winzer, könnte man sagen. Vers 2. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Steht ihm zu. Es gehört ihm. Ja, er hat die Arbeit nicht gemacht, aber es gehört ihm. Er hat eigentlich diese Leute das verpachtet. Sie tun die Arbeit, sie kriegen ihren Anteil und er kriegt seinen. Er soll geehrt werden. Es ist sein Weinberg. Es gehört ihm. Was passiert aber? Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Jetzt ist das gut? Ist das gerecht? Geht das? Bis heute würde niemand sagen, ja, passt schon, ist okay. Es gehört ihm. Nicht in Ordnung. Vers 4. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen. Und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Jetzt geht's noch schlimmer. Jetzt entehren sie diesen Mann. Sie stellen ihn bloß, sie behandeln ihn richtig schlecht. Schickten ihn leer weg. Vers 5. Und er sandte wiederum einen anderen. Den töteten sie. Und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Das ist richtig mies, was sie tun. Immer wieder schickt der Besitzer Diener, um diese Menschen zu bitten, jetzt bring das in Ordnung. Tut, was richtig ist. Vers 6. Nun hat er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Mein Sohn, den werden sie respektieren. Das ist mein Sohn. Seht ihr, wie eigentlich gnädig dieser Weingärtner ist, dieser Eigentümer? Er hätte nach dem ersten Mal sozusagen die Polizei anrufen können, die Finanzbehörden oder was auch immer, sagen, diese Leute, Betrüger, diese Leute, sie brauchen echt, sie müssen eigentlich, Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden, wir müssen hier was unternehmen. Aber immer wieder schickt er Leute. Und dann schickt er seinen Sohn. Die ultimative Möglichkeit, dass diese Männer bereit sind, Dinge in Ordnung zu bringen. Was passiert? Vers 7. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lass uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Dann ist es unser. Weil der ist tot, gibt keinen anderen Erben, dann gehört es uns. Völlig Dummheit eigentlich. Es ist klar, dass das nicht so laufen wird. Aber sie sind von dieser Denkweise überzeugt. Dieses Gleichnis erzählte Jesus. Und was sagt er zum Schluss, Vers 8? Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Manche Leute sagen, Gott ist nicht gut. Wie kann er Menschen in der Hölle schicken? Wie kann er Menschen richten? Wie kann er sowas tun? Warte mal. Das ist nicht die erste Entscheidung, die Gott trifft. Das ist nicht, woran Gott gefallen hat. Das ist, was notwendig ist, weil nachdem der Vater einen Diener nach dem anderen, einen Verkündiger nach dem anderen in diese Welt geschickt hat und dann zum Schluss sogar seinen Sohn geschickt hat und die Menschen sagen, nein, den wollen wir nicht, wir gehen unseren eigenen Weg. Was soll Gott tun? Wenn er seinen Sohn liebt, kann er nicht einfach wegschauen und sagen, passt schon, in Ordnung, ihr wollt meinen Sohn umbringen, der einzige Weg, um euch zu retten, ihr bringt ihn um und verleugnet, dass es ihn nicht überhaupt gibt und das ist alles okay, passt schon. Glaubst du, würdest du das tun? Nein, glaube ich nicht. Sei denn, dass du bist innerlich böse und tot und hast gar keine Gefühle oder Liebe für deinen Sohn. Vers 10 sagt, habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Vater sandte seinen Sohn, weil es hat ihm gefallen, dass die ganze Fülle der Gottheit in ihm wohnen soll, damit du und ich eine Erlösung haben kann. Wenn wir das aber ablehnen, dann müssen wir erkennen, was bleibt Gott übrig? Und das ist dann, warum dieser zweite Punkt so wichtig ist. Woran hat Gott sonst gefallen? Es dreht sich nicht nur darum, dass er einer von uns geworden ist. Das muss nur einmal passieren. Nur einmal muss Gott Mensch werden und sich mit uns verbinden. Manche sagen, ja, wenn es Gott gibt, warum zeigt er sich heute mir nicht? Jesus ist gekommen und es gibt Augenzeugen von seinem Leben. Es ist genug. Er hat mehr als genug getan. Woran hat der Vater noch gefallen? Warum ist er Gott? Er ist eben großzügig. Er gibt uns seinen eigenen Sohn, damit wir mit ihm Versöhnung haben können. Und er ist barmherzig. Es gefällt dem Vater, dass Menschen durch Jesus Versöhnung und Frieden finden. Und zwar nicht nur ein paar. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gehörst du zu dieser Welt? Dann gehörst du zu denjenigen, den Gott liebt. Die Gott liebt. Die Gott sagt, für dich habe ich meinen Sohn gesandt. Du gehörst dazu. Das ist, wie gut er ist. Er ist barmherzig. Es gefällt dem Vater, dass Menschen durch Jesus Versöhnung und Frieden finden. Das ist wirklich eine Gnade. Es ist wie der Weingärtner, der Besitzer, der immer wieder Zeit lässt. Manche würden sagen, wenn Gott gut ist, warum greift er jetzt nicht sofort ein und schaut dafür, sorgt dafür, dass Leid und Tränen und Schmerz sofort heute aufhören und ich kann dann so leben, wie ich will. Und da haben wir das Problem. Weil der Grund, warum es so viel Schmerz und Leid gibt in dieser Welt, immer wieder, nicht alle Facetten von Schmerz und Leid, aber vieles, vor allem die Beziehungsschmerzen, die es immer wieder gibt, die menschlichen Spannungen entstehen daraus, dass die ganze Menschheit ihren eigenen Weg gehen will. Nur auf sich selbst schauen. Und gar nicht darauf schauen, was will Gott und wie kann ich meinen Nächsten lieben. So, Gott soll das irgendwie fördern? Nein, das kann und will er nicht. Ich habe gerade Johannes 3,16 zitiert, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Vers 17 geht aber weiter und sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Warum? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Der ist schon gerichtet. Jesus musste nicht kommen, um uns zu richten. Wir waren und sind schon von Grund auf vor Gott gerichtet in unsere Sünden. Wieso ist Jesus gekommen? Wieso hat der Vater Gefallen gehabt, dass er die Fülle der Gottheit in sich hat, dass Gott Mensch wird? Warum hat ihm gefallen? Damit wir nicht gerichtet werden müssen. Damit wir Versöhnung und Frieden haben können. Wisst ihr, wie viele Leute in der Nacht nicht schlafen können wegen Sünde in ihrem Leben? Wegen kaputte Beziehungen? Wegen alles Mögliche, das sie belasten? Und Jesus sagt, weißt du was? Ich bin die Lösung dafür. Ich gebe dir die Freiheit, die du brauchst. Nur ich. Das ist, was er tut. Ich schenke Frieden. Frieden macht er durch was? Das Blut seines Kreuzes. Wenn wir da zurückgehen in Kolosser 1, da steht, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. So, wir haben in Vers 19, es gefiel ihm, die ganze Fülle in ihn zu lassen, und dann kommt das kleine, erscheint unbedeutendes Wort, und. Nicht nur, dass Jesus Mensch geworden ist, sondern und dadurch hat er was gemacht? Ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Er macht Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Versöhnung und Frieden sind nur dann notwendig, wenn es Feindschaft und Spannung gibt. So wie diese Knechte, die im Weingarten waren und den Diener des Besitzers, des Eigentümers schlecht behandelt haben und dann den Sohn umgebracht haben. Warum war da kein Frieden vorhanden? Weil diese Männer so böse gehandelt haben. Es ist mehr als nur offensichtliche Angriffe, aber Feindschaft ist auch das Befürworten von feindseligen Überzeugungen. Überlegen wir noch dieses Gleichnis von den Weingärtnern. Diese Knechte waren eigentlich zu Recht dort im Weinberg, ja. Aber als sie den Sohn umgebracht haben, was war ihr grundsätzliche Sünde da? Dass sie ihn ermordet haben, ist natürlich die Auswirkung. Aber was war in ihrem Herzen? In ihrem Herzen war eine totale Ablehnung der Herrschaft und der Rechte des Eigentümers. In ihrem Herzen war: dieses Weinberg gehört uns. Wir haben die Arbeit gemacht. Es ist unser Weinberg und wir wollen ihn haben. Seht ihr da ein Parallel in dieser Welt? Vielleicht greifst du nicht oder greifen Menschen nicht direkt Gott an. Vielleicht sagen sie nicht: ich bin ein Atheist. Aber wie viele Menschen denken an den Eigentümer, an den Schöpfer und wollen den Schöpfer ehren für alles, was er gegeben hat. Sie leben eigentlich, wie Jesaja 53 sagt, wie Schafe, die in die Irre gehen. Warum? Weil sie alle ihren eigenen Weg gehen. Das ist unsere Grundeinstellung. Das ist unsere Sünde. Wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das, was er in uns tun will. Wir können es nicht verdienen. Diese Diener, diese Knechte wollten den Weinberg haben. Heute in dieser Welt, Menschen, die das Evangelium von Jesus kennen, aber ablehnen und sagen: das will ich gar nicht. Sie tun das grundsätzlich deswegen, weil sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Und das ist Hochverrat gegenüber dem Schöpfer. Man stellt dir vor, es herrscht Krieg zwischen zwei Nationen. Und dann geht ein Soldat und sagt: na, ich werde jetzt Frieden schließen mit den Feinden, so wie ich es mir vorstelle. Der wird Hochverrat geschuldigt. Es steht ihm nicht zu. Er hat nicht diese Verantwortung. Und du und ich vor dem Schöpfer Gott sind eigentlich Hochverrat schuldig. Vor dem Schöpfer. Aber was tut der Schöpfer? Er schickt seinen eigenen Sohn, damit wir Versöhnung, damit wir Frieden mit ihm haben können. Und wie? Durch das Blut seines Kreuzes. Jesus ist einer von uns geworden, hat unsere Schuld auf sich am Kreuz genommen. Das sehen wir ganz klar später in Kapitel 2, wo es steht, dass er unsere Schuldschrift ans Kreuz heftete. Kapitel 2 und Vers 14. Wir kommen noch dazu, aber es ist herrlich. Jesus sorgt dafür, dass du Versöhnung haben kannst. Was für einen Gott haben wir? Ich möchte ein Beispiel geben. So viele Leute haben einfach ein falsches Bild von Jesus, von Gott. Vor vielen Jahren war ich bei einem Treffen. Es war mit meiner damaligen Tätigkeit mit dem Elternverein verbunden. Es geht jetzt mehr als 10 Jahre zurück. Und es war eine echt tragische Situation in der Schule damals. Und zwar ein Vater aus Verzweiflung, niemand weiß genau warum, aber ein Vater hat sich selbst das Leben genommen. Und natürlich dann, die Kinder waren in dieser Schule. Und es wurde ein bisschen thematisiert bei diesem Treffen. Und eine Mutter hat im Gespräch mir einfach auch gesagt: ich bin selbst nicht sicher, weil wir kannten die Familie und wir... ja, ich weiß nicht, ob ich meine Kinder mit zum Begräbnis nehmen soll, weil es könnte vielleicht zu viel sein für die Kinder. Und dann habe ich einfach ganz aus einem Herzen der Nächstenliebe einfach gesagt: ja, weißt du, die Bibel sagt sogar etwas dazu. Es gibt in Prediger 7, Vers 2, Folgendes besser: man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Anders gesagt, besser du gehst zu einem Begräbnis als zu einer Party. Wieso? denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Wir haben alle einen Termin mit dem Tod. Es würde uns gut tun, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, als dass wir nur glauben, wir leben ewig und werden gesund sein immer. Ich hoffe, dass Covid ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir als als Menschen diese Realität ein bisschen besser verstehen und darüber nachdenken. Wie hat diese Mutter aber darauf reagiert? Sie war nicht nachdenklich. Sie hat nicht gesagt, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Sondern sobald ich fertig war, so diese innerliche Ablehnung, diese innerliche, echte, ich sage jetzt mal, richtige Hass, sprudelte aus ihrem Mund heraus. Und sie sagte, wo war Gott, als er sich umgebracht hat? Sprich nicht mit mir von Gott. Ich habe nichts von Gott gesagt. Ich habe nur die Bibel zitiert. Und dann so eine starke Reaktion. Gott hat damit nichts zu tun. Ist aber eigentlich keine schlechte Frage. Die Frage sollte man stellen. Und die Frage sollte man auch biblisch beantworten. Wo war Gott denn, als dieser Mann diese traurige Sache getan hat? Wo war er? Wo war Gott? Gott war da. Der Weg war da. Wer hat dafür gesorgt, dass dieser Mann auch Frieden haben kann? Niemand bringt sich um, weil er voll von Frieden ist in seinem Herzen. Wer sorgt dafür, dass wir in echt schwierige Situationen trotzdem wissen können, dass ich Hoffnung habe? Was haben wir hier in Kolosser gesehen? Er ist Hoffnung. Er gibt uns Hoffnung. Warum? Er hat den Tod überwunden. Er hat diese Sünden dieser Welt überwunden. Wo war Gott? Gott war da. Jeden Tag hat Gott diesem Mann auch Sonne gegeben. Der Regen hat auch diesem Mann geholfen, dass er Ernährung haben konnte, dass er leben konnte. Die Bibel war für ihn auch zugänglich. Es gibt auch in Wien mehrere Möglichkeiten, sowohl heute mehr als früher, sowohl heute persönlich als auch übers Internet. Oder hätte er sich die Frage gestellt, einfach nachgedacht, ich habe keine Hoffnung, was ist die Lösung, wo finde ich Hoffnung, hätte er begonnen zu suchen, gibt es tatsächlich einen Gott? Natürlich, viele Menschen sind völlig überzeugt, es gibt keinen Gott. Warum? Weil sie diese ideologische Evolutionslehre glauben. Sie denken, wir sind Zufallsprodukte und behaupten, das wäre eigentlich irgendwie bewiesen. Blödsinn. Es gibt so viele Gründe dagegen zu glauben, das abzulehnen, dass sogar mittlerweile viele ungläubige Wissenschaftler sagen, Leute, wir müssen wegkommen von dieser Theorie. Das geht nicht. Es ist zu komplex. Denken wir darüber nach. Alles war da. Nur Gott zwingt uns nicht dazu. Er hat entschieden, dass die Torheit der Verkündigung der Weg ist. Dass irgendein unbedeutender Mann wie ich oder wie du andere Leute davon erzählen, weißt du, wer du brauchst, was du brauchst? Du brauchst jetzt nicht einen neuen Job. Du brauchst keine neue Beziehung. Du brauchst keine finanzielle Geldspritze. Was du brauchst, ist Jesus. Mehr nicht. Wenn du Jesus hast, alle diese anderen Dinge, der wird dir schon leiten. Es wird vielleicht Folgen geben, keine Frage. Aber wenn du Jesus hast, dann hast du echt die Fülle. Also wieso? Warum? Hast du mal Kolosserbrief gelesen? Nein, was steht in Kolosserbrief? Du musst Jesus mal kennenlernen. Der ist nicht wie irgendeinen anderen Religionsstifter oder Gründer oder Person. Das ist wahrer Gott, wahrer Mensch. Der ist gekommen, damit du und ich Versöhnung und Frieden haben können. Und er kommt eines Tages zurück. Dieser Wahnsinn, das wir heute erleben, hat ein Ablaufsdatum. Aber denk nicht, oder vergiss nicht, dein Leben hat auch ein Ablaufdatum. Ob du dich umbringst oder lebst bis zu 90 oder 100 Jahre alt, auch du wirst sterben und dann stehst du vor Gott. Du bist kein Biomasse ohne ewige Seele. Deine Seele wird weiterleben. Und was will der Vater? Was für einen Gott haben wir? Was gefällt Gott? Es gefällt Gott, dass sein eigener Sohn Mensch geworden ist, damit du und ich Versöhnung haben können mit ihm. Damit wir echten Frieden erleben können. Das ist nichts Neues. Schau, was der Herr in Hesekiel 18 sagte. Hesekiel 18, 21 bis 23. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Das steht im Alten Testament, Geliebte. Das steht nicht im Neuen Testament. Der Gott des Alten Testaments ist genauso gnädig und liebevoll wie der Gott im Neuen Testament. Er ist der gleiche Gott. Es steht da, die sollen nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seine Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott? Glaubt ihr, ich hätte gefallen daran, dass Menschen sterben und verdammt werden? Der Herr und, ich lese nochmal. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Daran hat Gott gefallen. Das ist, was der Herr möchte. Jesus sagte es so in Johannes 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht, an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was will der Herr? Er will, dass du lebst. Das ist sein Wunsch. 2. Petrus 3 sagt es genauso. Gott will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und genau deswegen zögert er oder verzögert er die Zeit, bis Jesus zurückkommt. Und das ist die Antwort auf diese Frage. Wenn Gott so gut und so gnädig ist, warum greift er nicht heute ein und schaut, dass es keine Schmerzen, kein Leid, kein Tränen, gar nichts mehr gibt? Deswegen, weil wenn er heute eingreift, sind alle, die an Jesus nicht glauben, sofort kategorisch verdammt. Dann ist die Zeit der Möglichkeit der Bekehrung vorbei für diejenigen. So warum wartet er? Weil er jede Menge Zeit geben will, Raum zur Buße gibt. Was für eine Gnade. Aber denk nicht, dass er ewig warten wird. Wir lesen gerade das Buch Offenbarung in der Anbetungszeit. Da ist viel drin. Die Zeit kommt, wo Gott diese Welt wieder richtet. Zum Schluss kommt dann Jesus zurück. Und dann wird genau das sein, wonach wir uns alle sehnen und wonach die Schöpfung selbst sich sehnt. Der Tod, Leid, auch die Schöpfung, diese wunderbaren Kreaturen, die Gott geschaffen hat. Römer 8, Vers 22 sagt, die ganze Schöpfung mitseufzt mit den Wehen und mit in Wehen liegt bis jetzt. Das heißt, nach dieser Sündenfall, wo es nicht nur der Mensch eben von Gott gerichtet und verflucht wurde, wurde auch diese Erde verflucht. Und die Erde seufzt mit und sagt, wann ist das vorbei? Keine Dornen mehr. Das ist, was Gott tut. Aber Jesaja gibt uns die Antwort. Jesaja 25, 8. Da steht, und er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Oder Offenbarung 21, ganz zum Schluss. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Ich möchte da hinzufügen, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. In Klammern, Covid wird es nicht mehr geben. Das steht nicht in Offenbarung. Aber das gehört dazu. Denn das Erste ist vergangen. So bist du nicht in Christus, hast du darauf keine Hoffnung. Wie ist unser Gott? So viele Leute glauben, dass es Gott ist so wie dieses Bild, das ich von einem Prospekt bekommen habe, von einem meiner Lehrer an der Uni, wo er darüber denkt, sagt, wie viele Leute glauben, Gott ist wie diese Wand und hier ist ein kleiner Mann und diese Wand wirft Ziegeln auf ihn. Ich mag dich nicht. Und der Mann kommt an diese Wand und kann nicht weiter und, wirft Ziegeln auf ihn. Als ob die Barrieren oder die Grenzen oder das Gesetz Gottes irgendwie dazu da wäre, um uns zu schaden. Und Gott ist gemein und böse und so einen Gott möge ich nicht. Aber ich hoffe, wir haben auch heute erkannt, das ist so falsch. Das ist so falsch. Das ist nicht, wer Gott ist. Gott ist wirklich so. Er ist ein unbeweglicher Realität. Sein Charakter bestimmt, was Gerechtigkeit ist. Und wir gehen hin zu dieser Wand und in unserer Sündhaftigkeit, wir schmeißen unser Kopf an der Wand und sagen, Mann, bewege dich, Gott, bewege dich. Ich will, dass du tust, was ich will. Und der Wand kann sich und wird sich nicht bewegen. Aber wie schaut er uns an? Mit Zorn und... Nein, er schaut uns an und sagt, ich gebe dir alles, was du brauchst. Weißt du, ich bewege mich nicht. Ich bin Gott. Du bist nicht Gott. Ich bewege mich nicht wegen dem, was du willst. Du musst erkennen, wer ich bin. Das ist die Realität. Und solange wir unser Kopf auf ihn so raufhauen, haben wir Kopfschmerzen. Aber sobald wir dann erkennen, dieser Wand, dieser Gott, dieser Grenzen sind gut. Und statt gegen ihn zu kämpfen, nehme ich diesen wunderbaren, gnädigen Gott an und diene ihn. Dann haben wir Freiheit. Dann sind wir in Christus, in seinem Sohn, haben die Freude des Herrn in unserem Herzen. Eltern wissen auch, wie das ist mit Kindererziehung. Solange das Kind gegen Mama und Papa kämpft, aber Mama und Papa geben nicht nach. Nein, Junior, tut mir leid, du darfst, ich sage das immer wieder, aber ich finde, es ist so klar, Junior, es tut mir leid, du darfst nicht in der Straße spielen. Aber ich will. Nein. Ich will. Trotzdem, nein. Nein, du darfst nicht in der Straße spielen. Gott verbietet uns nichts, das für uns gut wäre. Er ist gnädig und er ist gut. Und es gefiel den Vater, dass in Christus die ganze Fülle wohnen soll. Es war und ist sein Wunsch. Er betrachtet das als gut, dass sein Sohn gekommen ist, dass sein Sohn einer von uns geworden ist, dass in ihm die ganze Fülle wohnt, damit du und ich in Christus und nur in Christus Vergebung haben können. Grund haben, echte Hoffnung zu haben. Das Wahnsinn dieser Welt geht nicht ewig so weiter. Es gibt eine Zeit, die kommt, wo alles wiederhergestellt wird. Und Gott sagt jetzt uns allen, nimm das in meinem Sohn an. Und wenn du ihn schon kennst, vielleicht sitzt du da heute oder in Live-Übertragung und sagst, ja, aber ich habe schon Jesus angenommen. Was tust du das nächste Mal, dass du entmutigt bist? Worauf schaust du? Nimmst du das als selbstverständlich oder staunst du darüber, dass Gott diese Gnade dir gegeben hat? Ist Jesus in deinem Leben so groß, dass wenn es in deinem Leben stürmt, du auf Felsenboden stehst, wie Matthäus 7 sagt? Oder kommen die Stürme und du schaust weg von Jesus und sagst, nein, nein, das ist nicht genug. Also ich will, dass mein Leben immer ruhig ist. Die Zeit kommt, aber ist nicht jetzt. Jetzt ist eine Zeit, wo wir wichtige Aufgaben für den Herrn zu erledigen haben, wo wir Widerstand erleben werden, wo wir auch gewisse Risiko eingehen müssen, um Jesus zu ehren, um ihm zu folgen. Aber er ist alles, was wir brauchen. Warum? Weil es dem Vater gefällt, in Christus die Lösung zu geben. So meine Frage ist folgendes, ganz einfach. Glaubst du das? Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du oder erkennst du die Güte Gottes in Jesus? Jeden Tag, egal was passiert. Wie viel Freude hast du in Jesus? Jesus kann uns niemand kann ihn von uns wegnehmen. 1. Johannes 1, Vers 12, und damit schließen wir heute ab. Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du Jesus, dann hast du alles, was du brauchst. Glaube an ihn. Vielleicht sagst du, wie mache ich das? Wie kann ich Jesus bekommen? Glauben. Vertrauen. Zugeben, dass du ihn brauchst. Es gibt keine Formel. Sag jetzt dieses Formelgebet aus. Amen, jetzt bin ich Christ. Sondern übergebe dein Herz dem Herrn und folge ihm nach. Das heißt natürlich Sündenerkenntnis. Buße tun, da wo Sünde in deinem Leben vorhanden ist, in Ordnung bringen. Nicht bevor du zum Glauben kommst, sondern weil du zum Glauben kommst. Das ist eine Auswirkung davon. Liebe Geschwister und liebe Zuhörer, vielleicht bist du gar kein Familienmitglied bis jetzt. Das weißt nur du vor dem Herrn. Jesus ist aber genug. Schau auf ihn und nicht auf Menschen. Du wirst es nie bereuen, dass du Jesus angenommen hast.